Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. SPD-Chef Gabriel hat zum Abschluss des Parteitages in Leipzig noch einmal Bedingungen für eine große Koalition gestellt. Dazu gehörten ein flächendeckender Mindestlohn und eine doppelte Staatsbürgerschaft. Gabriel betonte, er werde nur einen Koalitionsvertrag mit deutlich sozialdemokratischer Handschrift zur Annahme empfehlen. Mit Blick auf die Befragung der Basis appellierte er an die Verantwortung jedes einzelnen SPD-Mitglieds.
Es war ein kämpferischer Auftritt in letzter Minute. Der SPD-Parteitag zuvor, abwartend skeptisch. Doch dann dies. Der Parteivorsitzende wendet seine vorgesehene Rede um in einen flammenden Appell an seine Partei. Jetzt nicht kneifen vor einer großen Koalition.
Ganz Europa schaut auf diesen Parteitag. Und das ist kein Pathos, das ich übertriebe. Die gucken hierher, ob wir ihnen helfen wollen oder ob wir uns verdrücken.
Damit ändert sich die Stimmung schlagartig und Gabriel legt nach, formuliert zentrale Forderungen, Mindestlohn, Rentenreform, doppelte Staatsbürgerschaft. Er verspricht einen Koalitionsvertrag mit sozialdemokratischer Handschrift. Er erhöht den Druck auf die Union und auf seine eigene Partei.
Ich werde einen solchen Koalitionsvertrag, der das alles beinhaltet, wo ihr eben geklatscht habt, den kann ich nicht alleine durchsetzen. Den können wir hier nicht alleine durchsetzen. Da brauchen wir eure Hilfe und Unterstützung. Ich werde von keinem von euch verlangen, etwas vorzulegen, von dem wir nicht überzeugt sind.
Zunächst zögernder, dann zunehmender Beifall. Am Ende applaudieren sie ihm stehend.
Ich glaube, dass die Rede der richtige Weckruf war, dass es nicht darum geht, ob uns das alles gefällt, was da passiert, sondern dass es darum geht, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen zu verbessern.
Ganz am Ende allerdings wird das SPD-Mitgliedervotum über die Große Koalition und auch sein Schicksal entscheiden. Jetzt kommt alles auf das Verhandlungsgeschick der SPD-Führung an, zentrale sozialdemokratische Forderungen gegenüber der Union durchzusetzen. Der Ausgang des Mitgliedervotums Anfang Dezember wird ganz wesentlich davon abhängen.
Ein ausführliches Interview mit SPD-Chef Gabriel finden Sie auf tagesschau.de. Nach dem Parteitag in Leipzig haben SPD und Union ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. In Berlin kam am Nachmittag die AG Arbeit und Soziales zusammen, unter Führung von SPD-Generalsekretärin Nahles und der CDU-Politikerin von der Leyen. Zum Streitthema Mindestlohn hieß es im Vorfeld, er solle künftig flexibel gehalten werden. Über die Höhe sei noch nicht verhandelt worden. Das werde nicht in der AG, sondern erst zum Schluss der Koalitionsverhandlungen entschieden.
Er bringt sie sogar persönlich vorbei. Verdi-Chef Psirske überreicht 50.000 Unterschriften für den gesetzlichen Mindestlohn an die, die gerade in der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales hart darum ringen.
Es ist jetzt Rückenwind für harte, aber konstruktive und zielorientierte Verhandlungen.
Der Mindestlohn ist seit dem SPD-Parteitag zur Messlatte für die Koalitionsverhandlungen geworden. Die SPD gibt den Takt vor, auch beim Doppelpass und der existenzsichernden Rente. Nur, für den CDU-Generalsekretär sind manche CDU-Kernthemen nicht verhandelbar.
Solide Finanzen, stabiler Euro, sicherer Arbeitsmarkt, gute Wirtschaftskraft, da gibt es auch Grenzen natürlich für uns. Und da werden wir unsere Identität keinesfalls falschen Kompromissen opfern.
Falsche Kompromisse, die will die Kanzlerin verhindern. Aber auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gewöhnt sie ihre Partei bereits an den Gedanken eines gesetzlichen Mindestlohns. Fraktionschef Volker Kauder weiß, dass der für die SPD ein Markenkern ist.
Wir müssen jetzt in den Koalitionsverhandlungen schauen, dass wir dies zwar erreichen können, aber so, dass 8,50 Euro und der Mindestlohn kein Jobkiller in unserem Land sind.
In der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales wird der Mindestlohn heute nicht zu Ende verhandelt. Darüber werden die drei Parteivorsitzenden endgültig entscheiden.
Die Koalitionsverhandlungen könnten härter werden. Die SPD hat den Druck erhöht. Die Union steht vor der Frage, wie weit will sie dem nachgeben? Die Signale zeigen, eine Koalition mit der SPD wollen CDU und CSU wohl nicht gefährden.
Durch den Taifun sind auf den Philippinen offenbar viel mehr Menschen obdachlos geworden als bislang angenommen. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl jetzt auf etwa 2 Millionen, doppelt so hoch wie bisher gedacht. Die internationale Hilfe kommt inzwischen besser voran. Kritisch bleibt aber die Versorgung der Menschen mit Trinkwasser.
Eine Holzhütte in Tacloban. Familie Asolon hat alles verloren, nur eines nicht, ihr Kind. Survival Child nennen sie den 8-jährigen Hinaru, das Kind, das überlebt hat. Denn alle dachten, der Junge sei längst tot, ein Opfer des Wirbelsturms. So groß war die Welle, sagt der Junge, gigantisch. Ich wäre beinahe ertrunken, denn das ganze Haus wurde überspült. Seit 3 Tagen ist Hinaru wieder bei seinen Eltern wie ein Wunder. Soldaten hatten den Jungen wieder erwartend retten können. Wir in Tacloban haben kaum Essen, keine Medizin, kein Dach überm Kopf, sagt die Mutter. Aber ich bin überglücklich, dass ich meinen Sohn wieder habe. Nicht alle in Tacloban hatten so viel Glück. Am Stadtrand werden die Opfer des Supertaifuns beerdigt. Eine grauenvolle Arbeit. Etwa 500 Leichen liegen in diesem Massengrab. Viele Tote werden wohl niemals mehr identifiziert. Jeden Tag kommen 100 Tote dazu. Beim Flughafen gibt es so viele Leichen. Der Taifun hat 2 Dörfer komplett ausgelöscht. Ein Kind, das überlebt hat, ein Grab für die vielen Toten. Tacloban bleibt ein Ort der Extreme. Und trotzdem, eine Woche nach dem schrecklichen Wirbelsturm versucht die Stadt einen Neuanfang.
In Tacloban hat das große Aufräumen begonnen. Aber wo anfangen in dieser Trümmerwüste und womit? Viele hier haben nichts anderes mehr als ihre bloßen Hände, um ein neues Leben aufzubauen.
Hilfsorganisationen bitten um Spenden für die Opfer des Taifuns. Bei der Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9292, Stichwort ARD Taifun. Für die Zerstörung der syrischen Chemiewaffen ist ein Zeitplan festgelegt worden. Die UN-Organisation für ein Verbot chemischer Waffen einigte sich gestern Abend in Den Haag. Die gefährlichsten Kampfstoffe wie Senfgas und Sarin sollen bis zum Jahresende aus Syrien abtransportiert werden. Allerdings ist offen, wohin. Bislang hat sich noch kein Land bereit erklärt, die Vernichtung zu übernehmen.
Es war spät geworden am Sitz der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag. Aber dann hatte ihr Exekutivrat zumindest beschlossen, bis wann Syriens Chemiewaffen komplett zerstört werden sollen.
By the end of June 2014.
Bis Ende Juni 2014. Die giftigsten Chemikalien sollen bis Ende Dezember 2013 aus Syrien heraustransportiert werden.
2013.
Die Frage freilich ist, wohin? In Albanien gab es seit Tagen heftige Proteste, nachdem das Land von den USA gebeten worden war, die Vernichtung der Kampfstoffe zu übernehmen. Albanien hat Erfahrung mit der Zerstörung eigener Chemiewaffen. Aber gestern Abend lehnte Regierungschef Edi Rama in einer Fernsehansprache die Mitwirkung seines Landes ab. Am Sitz der OPCW hofft man jetzt, ein anderes Land für diese Aufgabe zu gewinnen. Wir haben unsere Zieldaten festgesetzt im Vertrauen darauf, dass Alternativen zur Verfügung stehen. In der Tat gibt es eine Reihe von Ländern, die diese Aufgaben erledigen könnten. In Deutschland werden etwa hier in Munster schon seit langem Chemiewaffen aus beiden Weltkriegen unschädlich gemacht. Im Prinzip gibt es 2 Wege, dieses Teufelszeug zu zerstören. Die Verbrennung bei sehr hohen Temperaturen und die chemische Spaltung durch die sogenannte Hydrolyse. Beides sind riskante Verfahren, deren Beherrschung Erfahrung und sehr sichere technische Anlagen verlangt.
In der sächsischen Stadt Schneeberg sind etwa 1500 Menschen für Offenheit und Toleranz gegenüber Asylbewerbern auf die Straße gegangen. In den vergangenen Wochen hatten Mitglieder der rechtsextremen NPD mehrere Demonstrationen gegen ein Asylbewerberheim am Rande der Stadt organisiert. Für heute Abend war eine weitere Kundgebung geplant.
Sie nennen es Lichtlauf. Bekannt geworden ist es als Fackelumzug gegen Asylbewerber. Zum 3. Mal hat die Bürgerinitiative Schneeberg wehrt sich mobilisiert. Wieder sind mehr als 1000 Demonstranten gekommen. Inzwischen ist klar, hinter dem Protest steckt auch die NPD. Ihr Kreisvorsitzender hatte den ersten Lichtlauf initiiert, gegen vermeintlichen Asylmissbrauch. Angeblich sollten die kriminellen Ausländer hier wohnen, in der neuen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende am Rande der Stadt. Inzwischen ist das Gerücht widerlegt, sie hätten Kriminalität nach Schneeberg gebracht. Und inzwischen leben hier auch keine 500 Flüchtlinge mehr, sondern etwa 250. Doch Schneebergs Ruf ist längst beschädigt, die Bevölkerung in 2 Lager geteilt. Für eine bunte, fremdenfreundliche Stadt demonstriert heute auch wieder ein Bürgerbündnis. Erstmals ist Sachsens Innenminister dabei. Er räumt Versäumnisse ein. Die Unterkunft für Asylbewerber habe viele hier überrascht.
Dort sind sicherlich in der Kommunikation an der einen oder anderen Stelle Dinge nicht ganz so optimal gelaufen. Das bedeutet, einfach in Richtung der Bevölkerung klar und deutlich Aufklärung zu betreiben.
Passend dazu hat Sachsens Ausländerbeauftragter heute bereits um Verständnis geworben für weitere Asylbewerberunterkünfte. Wegen des aktuellen Flüchtlingsstroms nach Deutschland könnten zu den derzeit 50 Heimen in Sachsen noch 40 dazukommen.
Was ist eigentlich Glück? Mit dieser Frage beschäftigen sich seit heute die Programme der ARD. Bis kommenden Freitag steht das Glück in all seinen Facetten im Mittelpunkt von Fernsehen, Hörfunk und Internet. Die Themenwoche soll dazu anregen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was ein glückliches Leben ausmacht.
Das Glück. Für manche ist es die volle Einkaufstasche, Reichtum oder funkelnde Diamanten. Anderen reicht schon der Blick in ein schönes Tal.
Da kriegst du einen Vogel, das ist eine ganz andere Welt, so einen Scheiß brauchst du überhaupt nicht.
Auch die Sendung mit der Maus sucht in der ARD-Themenwoche das Glück und findet es im wahren Leben.
Michaela und Sebastian wollten gerne ein Kind haben. Und das hat auch geklappt.
Mit einem breiten Angebot in Fernsehen, Hörfunk und Internet fragt die ARD, was ein glückliches Leben ausmacht.
Glück betrifft jeden. Ich glaube, wir alle streben bewusst oder unbewusst nach Glück. Ist für jeden etwas anderes. Die einen sagen Schopenhauer, Glück ist die Abwesenheit von Unglück. Andere sagen, wenn ich andere glücklich machen kann, das macht mich glücklich. Das ist sehr individuell. Das Thema zu beleuchten ist sehr, sehr reizvoll.
Auch sie sucht mit. Anke Engelke trifft auf glückliche Paare und ein todkrankes Kind das Glück ganz anders definiert.
Da muss einfach alles positiv sein.
Aber dass du nicht mehr weiterleben darfst, kann ich nicht positiv sehen.
Für manche ist das Leben halt schneller vorbei, für die anderen nicht.
Kann man Glück lernen oder ist es purer Zufall? Wo leben die glücklichsten Menschen und was ist das beste Glücksrezept? Antworten und Anregungen gibt es bis zum 22. November in der ARD.
Der deutsche Fußballnationalspieler Sami Khedira hat sich beim Länderspiel gegen Italien einen Kreuzbandriss zugezogen und wird voraussichtlich 6 Monate fehlen. Damit ist auch die WM-Teilnahme des Mittelfeldspielers gefährdet. Deutschland und Italien hatten sich gestern Abend in Mailand 1:1 getrennt.
Nathalie Geisenberger hat den Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer gewonnen. Die Rotlerin aus München konnte im entscheidenden zweiten Lauf noch zulegen und die internationale Konkurrenz auf die Plätze verweisen. Dort landeten die Russin Ivanova und Alex Gaff aus Kanada. Enttäuschend dagegen nur Rang 13 für die Olympiasiegerin Tatjana Hüfner. Ein Zweifach-Triumph landeten die deutschen Doppelsitzer. Erste, die Weltcup-Titelverteidiger Tobias Wendel und Tobias Arlt. Der Bayern-Express gewann vor den Thüringern Eggert Benneken.
Die Lottozahlen 9, 19, 24, 39, 42, 43. Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 17. November.
Auch morgen bestimmt hoher Luftdruck das Wetter in großen Teilen Deutschlands. Dem Norden bringen Tiefausläufer aber wieder Wolken, die sich im Laufe der Woche ins Landesinnere ausbreiten. Heute Nacht bleibt die Hochnebeldecke meist geschlossen, im Norden nieselt es etwas. Lücken für die Sterne gibt's bevorzugt in der Mitte und am Alpenrand. Auch am Tag überwiegend neblig grau und im Norden ist stellenweise etwas Sprühregen dabei. Regional lichtet sich die Hochnebeldecke aber auch und die Sonne kommt hervor. Der Wind wird schwach an den Küsten, zum Teil mäßig bis frisch. Im Norden kommt er zunächst aus westlichen, sonst aus östlichen Richtungen. Im Norden heute Nacht 5 bis 9, im Allgäu minus 4 Grad. Am Tag 2 Grad im Dauergrau bis 11 Grad in Küstennähe. Dort am Montag stellenweise Regen, sonst teils Nebel oder Wolken, teils Sonne. Das gilt am Dienstag noch für den Osten und Südosten, während sich von Nordwesten Regen ausbreitet, im Bergland später Schnee. Regen und Schnee erreichen am Mittwoch den Südosten, im Norden und Westen wird es dagegen wieder freundlicher.
Thomas Roth meldet sich um 22.30 Uhr mit diesen Tagesthemen. Verunsicherte SPD, nächste Hürde, Mitgliederentscheid. Und Batman für einen Tag, wie sich der Wunsch eines krebskranken Jungen erfüllt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.